Hallo Bernadette.
Ja, einen schönen guten Tag, Konrad.
Sag mal, bist du verheiratet?
Nein, also du stellst Fragen, du.
Ja, aber diese Fragen, die werden gestellt und zwar an Hartz-IV-Empfänger, wie es so schön salopp heißt. Und dann, wenn sie mit irgendjemandem verheiratet sind, naja, schön. Aber wenn man nicht verheiratet ist und mit jemandem zusammenlebt, ist es auch schön, aber nicht unbedingt für den Hartz-IV-Empfänger. Du hast jetzt vor kurzem jemanden begleitet, der in einer eheähnlichen Gemeinschaft gelebt hat und der hat entsprechend Schwierigkeiten gekriegt. Eheähnliche Gemeinschaft, das hört sich irgendwie ganz, ganz schön unzüchtig an. Was hast du denn überhaupt konkret gemacht?
Also Konrad, das Ganze war ein bisschen anders. Ich habe eine Person zum Sozialgericht begleitet. Da hat das Jobcenter den Vorwurf der eheähnlichen Gemeinschaft zwischen der Person und dem Vermieter, die zusammen in seinem Haus wohnten, aber in zwei verschiedenen Wohnungen, erhoben und die Leistungen eingestellt. Also das Jobcenter ist hingegangen und hat der nun Klägerin einfach die Leistungen gestrichen und ihr geschrieben, dass sie davon Kenntnis genommen haben, es läge eine eheähnliche Gemeinschaft vor. Es klingelte bei ihr morgens nach 7 Uhr in aller Herrgottsfrühe an der Türe. Sie öffnete, ahnte nichts und es standen zwei Leute vom Jobcenter vor ihr und erklärten ihr, sie wollen jetzt einmal in ihre Wohnung gehen. Da fällst du natürlich aus allen Wolken. Sie war rechtlich völlig unbedarft. Sie hat sich mit diesem Thema überhaupt nicht befasst und hat aber spontan das Zugehen in ihre Wohnung verweigert. Sie hat also mit diesem Außendienst des Jobcenters erstmal diskutiert und hat sie einfach nicht in die Wohnung gelassen. Daraufhin wurde ihr dann gleich mündlich die Leistungseinstellung schon angedroht. Also die sind dann wieder abgehauen. Sie war natürlich völlig aus den Wolken, das ist klar. Und dann fing sie halt an, sich erst einmal zu informieren und sich damit zu beschäftigen. Auf irgendwelche Umwege ist sie dann auch an mich herangetreten. Und da ging dann überhaupt erstmal die Aufklärerei los und die Rederei. Ich habe ihr dann Sachen, die ich nun auch schon mal weiß, gesagt, dass sie richtig gehandelt hat, dass sie im Grundgesetz unter Artikel 13 sowieso unter Absatz 1 hat, die Wohnung ist unverletzlich und diese Typen auch nicht reinlassen muss. Sie hat das intuitiv also völlig richtig gemacht. Gut, sie hat das richtig gemacht. Nun kam aber auch sofort tatsächlich ein Bescheid vom Jobcenter ohne vorherige Anhörung, weil sie ja hätten sie machen müssen, also erst eine Anhörung ankündigen, sondern die haben ihr gleich geschickt, die Leistungen werden vorübergehend eingestellt. Und tatsächlich bekam sie dann zum ersten auch keinen Cent. Daraufhin haben wir dann Widerspruch eingelegt und also schriftlich noch alles noch ohne Anwalt und zum Jobcenter geschickt und dann kam erstmal eine Ladung Formulare und auch ein Termin für sie zum Hingehen. Zu dem Termin konnte ich sie nicht begleiten, weil es zu weit weg war hier von Freiburg und konnte sie aber davon überzeugen, dass sie irgendeine Person ihres Vertrauens als Begleitung mitnimmt. Eine Begleitung ist gesetzlich verankert im Paragraph 13 im 10. Sozialgesetzbuch. Das kann jede natürliche Person sein, deine Nachbarin, ein Verwandter, ein guter Freund. Der begleitet dich und ist quasi mit beim Termin dabei, hört genau zu. Ich empfehle auch Notizen zu machen, ob es dem Sachbearbeiter gefällt oder nicht. Der Sachbearbeiter darf diese Begleitung nicht wegschicken. Er muss sie zulassen, weil es ebenso im Gesetz verankert ist. Das alles fand statt. Dann flossen immer noch keine Leistungen. Es war also dann das zweite Mal, der erste eines Monats. Und sie hat wieder kein Geld bekommen. Das ist natürlich happig, wenn man zur Miete wohnt. Selbst wenn man mit dem Vermieter gut auskommt und ein quasi freundschaftliches, oberflächliches Verhältnis pflegt, möchte der doch irgendwann seine Miete mal sehen. Es wurde also eng. Es wurden dann auch Formulare zugeschickt, in denen sie zum Beispiel die Vermögensverhältnisse des Vermieters darlegen sollte. Ja? Sein Einkommen, seine Vermögensverhältnisse, sein Besitz. Das ist schon mal völlig illegal. Das kann sie gar nicht, weil sie keinen Anspruch drauf hat. Und wir waren also nur noch am Schreiben. Ich habe dann gesagt, du musst dir dringend einen Anwalt für soziales Recht nehmen. Das ist, wird ein ganz dicker Brocken. Die lassen ja gar nicht los, ich spinne. Das spinnt ja einer, habe ich gesagt. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann hat der sich noch eingeschaltet. Und die Schreiberei, die ging über Monate. Dann ging es immer hin und her. Mal wieder Leistungen nachgezahlt, dann wieder eine Einstellung. Es kam dann zu einem vorinstanzlichen Beschluss beim Sozialgericht ohne Anhörung, also nach Aktenlage. Das war im Eilverfahren, weil eben kein Geld mehr da war. Eilverfahren und Rechtsschutzbegehren. Und dann mussten sie nachzahlen. Das Jobcenter musste nachzahlen und dann war wieder, ich glaube, 2 Monate Ruhe oder 3, ich kann es jetzt auswendig gar nicht sagen. Und dann kam wieder ein fadenscheiniger Mitwirkungsdelikt, wo sie nicht, sie haben Unterlagen gefordert, die waren zum Teil über ein Jahr alt, wo sie sich ganz sicher war, dass sie die eingereicht hat. Und sie haben gesagt, die wäre nicht da und solange das nicht da ist, müssen die Leistungen wieder eingestellt werden. Das war ein ewiger Zirkus. Die Hauptverhandlung war nun vor kurzem. Da bin ich dann mitgegangen und es liegt jetzt auch ein Gerichtsbeschluss vor.
Also wenn ich nochmal kurz zusammenfassen darf, da hat ein Vermieter eine Mieterin, die in einer separaten Wohnung gewohnt hat,
ja,
oder immer noch wohnt, eben zur Miete wohnen lassen. Mit anderen Worten, jemand wohnt im 2. Stock, eine Mieterin wohnt im 1. Stock.
Richtig.
Ja, und das ist ein normales Mietverhältnis. Jetzt hatte diese Mieterin dummerweise Hartz IV bezogen, woraufhin der Vermieter plötzlich so eine Art eheähnliches Verhältnis mit der Vermieterin zumindest unterstellt worden ist.
Also es war von vornherein schon klar, bei der Kommunikation mit dem Jobcenter noch bevor es überhaupt zu dieser Hauptverhandlung, die war noch weit weg, kam, stellte sich das Jobcenter darauf, dass eine anonyme Anzeige vorläge. Sie hätte ein Liebesverhältnis zu ihrem Vermieter, sie würden ihre Freizeit gemeinsam verbringen und so weiter, bla bla. Auch dafür kamen dann selbstgestrickte, die waren mitunter sehr lustig, ich habe mir auch eine Kopie gemacht, selbstgestrickte Fragebögen von diesem Jobcenter. Also da war jemand sehr kreativ, was er alles wissen wollte. Und wir haben die ausgefüllt. Ja, eigentlich alle Fragen beantwortet, nur hinter manchen Fragen dann statt einer ausführlichen Antwort privat geschrieben. Ja, oder geht sie nichts an oder nicht leistungsrechtlich, ja, nicht leistungsrelevant und lauter so Sachen. Und man hat lange eine Nachbarin verdächtigt, ob diese anonymen Anzeige, aber bei der Hauptverhandlung nun kam heraus, wer tatsächlich dahinter stak. Es war jemand aus der Verwandtschaft. Schön, ne?
Schön, ja. Ja. Oder auch entsprechend nicht eben schön. Das ist eher lustig. Nun ja, kann jedem passieren. Was heißt, kann jedem passieren? Das heißt, wenn es mir passiert, bin ich natürlich erstmal aufgeschmissen. Wo könnte ich mich denn da hinwenden, um einfach mal bei solchen unglücklichen Situationen, in die man auch als Nicht-Hartz-IV-Empfänger rutschen kann, eben zum Beispiel als Vermieter, Vermieterin, wenn man sich ganz einfach mit Hartz-IV-Empfängern gut stellt und nicht igittigitt sagt, wenn die irgendwie auftauchen oder entsprechend in so eine Situation hineingeraten.
Konrad, kann ich mich da einfach vorstellen, du hast jetzt, du verliebst dich granatenmäßig in eine Frau und sie ist zurzeit arbeitssuchend, vielleicht auch schon länger, sodass sie im Arbeitslosengeld 2 Bezug ist. Dann darf man auf gar keinen Fall hingehen, wenn man sich nicht der Tragweite bewusst ist, was rauskommt, und zum Jobcenter sagen, das ist meine Verlobte oder nee, sie, besser, ich habe einen Verlobten oder einen Freund und wir wollen zusammen wohnen. In diesem Moment, wenn das klar ist, dass es so ist, dann wird das Jobcenter hingehen und von dir wissen wollen, deine Einkommens- und Vermögensverhältnisse. Und warum wollen sie das wissen? Sie wollen wissen, ob dann deine Verlobte überhaupt noch Anspruch auf Leistungen hat. Denn sie gehen dann davon aus, es handelt sich hier um eine eheähnliche Gemeinschaft, um eine Einstehensgemeinschaft. Das heißt, der eine kommt für den anderen auf. Sagen wir, du hast jetzt 1.550 netto. Einfach nur mal so. Da kannst du zum Beispiel ins Internet gehen, dir einen Arbeitslosengeld 2 Rechner heraussuchen und füllst den ganz brav und ordnungsgemäß aus. Und dann wird deine Verlobte oder Freundin als Summe herausbekommen, Anspruch auf Leistungen 0,00 Euro. Das heißt, ihr müsstet zu zweit von diesem Geld leben. Zu berücksichtigen wäre natürlich noch, wenn du eine enorm teure Miete hättest, gäbe es eventuell ein paar Cent.
Boom.
Und deshalb ist es eine sehr unschöne Geschichte für beide Beteiligten. Ich kann dazu nur sagen, du müsstest, solange du oder ihr nicht irgendwo dokumentiert habt bei denen, dass ihr eine Einstehensgemeinschaft seid, dazu gehört, ihr habt Zugriff gegenseitig auf die jeweiligen Konten. Ihr versorgt unter Umständen ein gemeinsames Kind oder Angehörige gemeinsam im Haus oder Haushalt. Dazu gehört, dass vielleicht Versicherungen auf den anderen geschrieben sind. Dann ist die Sachlage klar. Dann seid ihr eine Einstehensgemeinschaft, auch vor dem Recht, weil ihr füreinander sorgt. Ja, habe ich das jetzt verständlich gesagt?
Das hast du schon verständlich gesagt, aber ich wollte einfach auf den einfachen Sachverhalt hinausgehen. Das heißt, wenn das jetzt hier kommt, wo kann ich mich denn dann in Freiburg informieren? Klar, ich kann dich während der Erwerbslosensendung anrufen und kurz vorher fragen, ob ich einen Termin bei dir kriege, aber wo kann ich mich hier in Freiburg kundig machen, um hier eben Informationen und Unterstützung zu kriegen?
Auf jeden Fall hier in Freiburg, und das kann ich auch sehr empfehlen, dich an die Frega wenden. Die ist in der Habsburger Straße in der Fabrik, in der alten Fabrik ist die zu Hause. Frega Freiburg, ich kann dir mal ganz kurz die Telefonnummer raussuchen, weil ich die nicht im Kopf habe. Dort ist es ganz wichtig, dass man einen Termin macht, da wird man kostenlos beraten in solchen Fragen rund um Hartz IV.
Und diesen Termin bzw. diese Telefonnummer finden Sie dann später auch auf der Webseite wieder unter unserem Beitrag.
Oder so, das wäre wunderbar, ja. Also da würde ich mir einen Termin machen, kostenlose Beratungen in Sachen Arbeitslosigkeit, insbesondere Hartz IV. Und die helfen einem dann auch weiter. Es gibt dort auch die Möglichkeit, eine Begleitung zu bekommen zum Amt. Keiner geht allein zum Amt. Das ist Motto, und auch Begleitung, also so eine Begleitung, die hilft nicht nur Termine wahrzunehmen, die hilft auch beim Formulieren, beim Schreiben und beim sich wehren.
Und das können natürlich die Leute auch, indem sie Arbeitsweltradio hören um 19 Uhr jeden Mittwoch, und am zweiten Mittwoch im Monat ist die Erwerbslosensendung mit Bernadette dran, das heißt mit dir. Und da kann man zuhören und natürlich auch in der Regel anrufen, kurz vorher oder kurz nachher. Ich glaube, du bist immer gleich unterwegs dann, also kurz vorher vielleicht anrufen, ja, und entsprechend noch ein paar kleinere Tipps kriegen, wie man dich dann mal außerhalb erreicht und entsprechend Tipps bekommt.
Was ich noch sagen möchte, Konrad, der Beschluss liegt vor von dem Sozialgerichtstag, und da zitiere ich jetzt mal aus dem Ergebnis: Das Gericht vermochte nicht die Überzeugung zu gewinnen, dass zwischen der Antragstellerin und dem Zeugen, der Zeuge ist also der Vermieter, der kam nämlich auch freiwillig, eine eheähnliche Gemeinschaft besteht oder bestand. Und der Richter hat noch darauf hingewiesen, dass diese anonyme Anzeige, ja, die auch noch nachträglich protokolliert wurde vom Jobcenter, ohnehin keine Rechtsgültigkeit gehabt hätte.
Naja, dann ist ja...
Wichtig für Leute, denn zurzeit lese ich öfters, kursiert das wieder mit den Hausbesuchen. Man muss sie nicht dulden.
Okay. Ja? Bernadette, ich danke dir mal für die Informationen. Merci.
Tschüss.